Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Bettina Schmieding, herzlich willkommen. Twitter überprüft gerade zum ersten Mal Tweets von Donald Trump auf ihren Wahrheitsgehalt und versieht sie mit einem Hinweis, wenn sie falsch sind. Das haben Sie gerade in den Nachrichten vielleicht schon gehört. Den Faktcheckern bei Twitter wird es ganz bestimmt nicht langweilig werden in nächster Zeit. Wahrheit in der Politik war schon immer so eine Sache. Und das ist nicht unbedingt besser geworden, seitdem Populisten Weltmächte regieren. Jay Rosen ist Professor für Journalismus an der New York University. Mit ihm habe ich im letzten Jahr ein Interview geführt zum Thema Lüge und Wahrheit in der Politik. Und das ist mir jetzt nochmal in den Sinn gekommen. Rosen sagt nämlich, dass Faktenüberprüfungen nichts bringen, weil Trump das ganze System kaputt gemacht hat.
I think the fact-checking system has been broken by Trump. Previous presidents, when they were fact-checked by the press, would stop saying the thing that was incorrect. Trump repeats a false claim and uses the tension with the press to appeal to his core supporters.
Früher hätten Präsidenten, wenn sie beim Lügen erwischt worden wären, nicht weitergelogen. Trump aber wiederhole seine Lügen nicht nur permanent, sondern nutze den daraus entstandenen Konflikt mit der Presse, um bei seinen Unterstützern zu punkten. Jay Rosen meint, dass die Medien darauf noch keine Antwort gefunden hätten. Und trotzdem legt sich Twitter also jetzt mit Trump an und versucht es doch mit Faktenchecks. Der US-Konzern will nicht mehr nur Teil des Problems, sondern Teil der Lösung sein. Trumps Lügentweets werden mit einem Warnhinweis und weiteren Sachinformationen markiert. Sie können sich denken, wie der Präsident das findet. Er denkt ernsthaft darüber nach, Social-Media-Anbieter zu schließen. Und auch ein anderes US-Unternehmen hat erkannt, dass es Verantwortung für den öffentlichen Diskurs übernehmen muss. Wie, das wird uns eine Vertreterin von YouTube gleich selber erklären. YouTube, der weltweite Marktführer unter den Videoplattformen, konnte in den letzten Monaten auch bei den Punkten, die bislang um Videos von Katzen, Autorennen, brennenden Komposthaufen und erwachsenen Lego-Bastlern einen Bogen gemacht haben. Bei YouTube gibt es nämlich auch Mathestunden, Yoga-Anleitungen und Haarschneide-Tutorials. Alles super nützlich, wenn die analoge Welt geschlossen hat. Aber YouTube, das sind eben auch tausende Videos voller Verschwörungsmythen, voller Falschinformationen und voller faktenfreier Anfeindungen. Und auch für die hatte die Welt in den letzten Krisenmonaten besonders viel Muße. Darüber haben wir mit Sabine Frank gesprochen. Sie ist bei YouTube die Leiterin für Government Affairs und Public Policy im deutschsprachigen Raum und in Zentral- und Osteuropa, also eine YouTube-Lobbyistin. Der Kollege Christoph Sterz wollte wissen, was YouTube zurzeit konkret gegen die Desinformation in Corona-Zeiten unternimmt.
Die wichtigsten Maßnahmen ist, dass wir Menschen mit Informationen versorgen. Das heißt, wenn sie auf YouTube kommen, kommen sie gar nicht umhin, verlässliche Informationen aus verlässlichen Quellen wahrzunehmen. Das heißt, auf den Informationskästen, die sie zur Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung führen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, Menschen tatsächlich mit positiven, verlässlichen Informationen zu versorgen. Das Zweite, was wir getan haben, ist, dass wir unseren eigenen Hausregeln sehr dynamisch angepasst haben, auch und gerade in Corona-Zeiten. Das heißt, wir haben die Policies insofern angepasst, als wenn Menschen behaupten, dass der Virus gar nicht existiert oder wenn sie Symptome haben, dass sie sich eben nicht in ärztliche Behandlung begeben müssen und so weiter. Also wirklich sehr klar Falschinformationen und gefährliche Informationen verbreiten, dass diese Videos oder auch Kommentare von der Plattform entfernt werden. Wir sind dort im ständigen Austausch auch mit Medizinern und Wissenschaftlern global und passen genau diese Hausregeln und Policies laufend an. Der dritte Bereich für die Inhalte, die nicht verstoßen und auch im Übrigen nicht gegen deutsches Strafrecht verstoßen oder deutsches Recht verstoßen, aber gleichsam sich in Grauzonen befinden, dort können wir dafür sorgen, dass die Sichtbarkeit deutlich reduziert wird. Das machen wir aus einer Kombination aus algorithmischen Anpassungen und sozusagen händischen Anpassungen. Und das vierte, ganz wichtige ist, dass wir dafür sorgen können, dass eben kein wirtschaftlicher Mehrwert für diese Verschwörungstheoretiker entstehen kann, weil wir die Monetarisierung von den Inhalten entfernen können. Das sind die vier Maßnahmen, die zusammen wirken.
Also Sie sagen ja, Sie tun alles, aber trotzdem ist es ja de facto so, dass es immer noch sehr viele Videos gibt, die großen Erfolg haben mit Verschwörungen, mit unbelegten Gerüchten. In Deutschland ist es ja zum Beispiel KenFM, der so ein Video hat unter dem Titel Gates kapert Deutschland. Das hat über 3 Millionen Mal Leute angelockt, also hat dafür gesorgt, dass die sich das angucken. Das scheint ja in so einem Graubereich zu sein, sonst wäre das nicht mehr online bei YouTube. Aber das ist doch tatsächlich nach wie vor ein großes Problem für Sie, sowas.
Das wird auch ein großes Problem bleiben. Das Thema Verschwörungstheorien und graue Inhalte, glaube ich, ist als Gesellschaft ein großes Problem. Ich wollte Ihnen nur erläutern, dass wir das tatsächlich sehr ernst nehmen und sehr unterschiedliche Maßnahmen ergreifen. Und sozusagen eins der Maßnahmen ist eben die Reduzierung. Eine andere Maßnahme, die auch bei dem von Ihnen genannten Kanal eingewandt wurde, ist die Demonetarisierung. Das heißt, dass solche Kanäle eben nicht auch wirtschaftlich Erfolg haben können, indem sie sozusagen Inhalte auf YouTube einstellen.
Aber ist es nicht zumindest, was die Verbreitung angeht, relativ wirkungslos? Weil es ja inzwischen so ist, dass sich solche Inhalte zum Beispiel über WhatsApp verbreiten, über Telegram, dass YouTube eigentlich nur noch so als Heimat dieser Videos genutzt wird, dass die Weiterverbreitung aber ganz woanders passiert.
Aber das spricht ja genau dafür, dass die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, für unsere Plattform tatsächlich wirken und funktionieren. Dass die Inhalte eben sehr, sehr selten auf YouTube selbst wahrgenommen werden, sondern woanders wahrgenommen werden. Und gleichzeitig sind wir eine offene Plattform. Das heißt, wenn die Inhalte nicht verstoßend sind, sozusagen haben wir uns entschieden, eine offene Plattform zu sein und diese Inhalte dann eben auch nicht zu entfernen.
Und offene Plattform bedeutet also, Sie lassen lieber extrem fragwürdige Videos online, als sich irgendwie angreifbar zu machen, dass Leute sagen, Sie würden da die Meinungsfreiheit beschränken.
Naja, der Vorteil der offenen Plattform ist, und das erleben wir sehr gezielt, dass diese Videos eben auch Gegenreaktionen auslösen und dass es Informationen gibt und Creator gibt, die darauf einsteigen und die sozusagen diese verschwörungstheoretischen Aussagen sozusagen entgegenhalten. Und diese Videos haben genauso viele Aufrufe wie die, auf die Sie jetzt Bezug nehmen. Insofern findet da ein offener Diskurs statt und es ist nicht so, dass wir uns dem komplett entziehen. Aber ich glaube, man sollte auch die Vorteile sehen und es sollte nicht so sein, dass die Plattform der Entscheidungsträger ist, was richtig und falsch ist. Ich glaube, die Letztentscheidung darüber will auch Gesellschaft nicht, dass die Plattform genau das treffen.
Ist es nicht für Sie persönlich, aber auch für YouTube ganz generell trotzdem irgendwie frustrierend, dass es gerade in diesen Corona-Zeiten trotzdem immer wieder so super viel gibt, was da eben komplett falsch ist, wo Leute instrumentalisiert werden und wo tatsächlich einfach ja Wahrheiten, die überhaupt keine sind, verbreitet werden. Und damit wird ja auch ganz direkt bestimmten Leuten geschadet.
Also ich glaube, das ist einfach ein Phänomen, was wir wahrnehmen müssen und mit dem wir umgehen müssen. Ich glaube, das Wort Frustration ist nicht das Richtige, sondern wir sehen, dass auf uns als Gesellschaft, und das betrifft ja nicht nur YouTube, sondern es betrifft uns insgesamt als Gesellschaft, dass unterschiedliche Wahrheiten im Moment sozusagen popularisiert werden und dass wir sehr klar damit umgehen müssen. Und ein Weg ist eben auch, dass wir schauen, Menschen zu richtigen Informationen, verlässlichen Informationen zu führen. Ich glaube, ein wichtiger Weg ist aber auch, dass Menschen besser verstehen, was sind im Zweifel auch Fake News, Disinformation. Das heißt, das Thema Medienkompetenz ist eins, was sozusagen immer wieder benannt wird, aber doch offensichtlich auch viel zu unzureichend vorhanden ist in der deutschen Bevölkerung. Also neben dem, was die Plattformen vielleicht noch mehr tun müssen, können in Zukunft, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt, auch nochmal darüber nachzudenken, wie machen wir denn eigentlich unsere Mitbürger fit, dass sie unterscheiden können zwischen wahr und falsch, halb wahr und ganz falsch.
Christoph Sterz sprach mit Sabine Frank, bei YouTube unter anderem zuständig für die Beziehung zur Politik im deutschsprachigen Raum und Zentral- und Osteuropa. was im schlimmsten Fall passiert, wenn Wissenschaft und Journalismus aufeinanderprallen, das lässt sich seit Montag beobachten. Alles begann bei Twitter, als der Virologe Christian Drosten eine Anfrage der Bild-Zeitung öffentlich machte. Das Blatt hatte ihn per Mail mit schweren Vorwürfen wegen einer wissenschaftlichen Vorveröffentlichung zu Viruslasten konfrontiert. Innerhalb einer Stunde sollte er antworten. Stattdessen postete Drosten die E-Mail der Bild nebst Handynummer des Redakteurs und schrieb, er habe Besseres zu tun. Seitdem feuert die Bild aus allen Rohren gegen Drosten online und im Blatt. Und sie verbringt vermeintliche Drosten-Kritiker in Stellung, die sich dann aber postwendend von der Bild-Berichterstattung distanzieren. Was das über den Zustand der Boulevardmarke Bild sagt, dazu hat der Medienjournalist Stefan Fries eine klare Meinung.
Spätestens seit Montag ist die Sache persönlich. Da hat der Berliner Virologe Christian Drosten eine Mail der Bild-Zeitung an ihn öffentlich gemacht, in der ihm eine Stunde Zeit gegeben wurde, sich zu wissenschaftlicher Kritik an seiner Arbeit zu äußern. Das hat Bild zu Recht als Kampfansage verstanden, denn damit stellte Drosten ihre Kampagne bloß, über die die Zeitung die Deutungshoheit seitdem nicht zurückgewonnen hat. Zum Glück, denn mittlerweile sind diejenigen, die sich die Bild als Opfer ihrer Kampagnen aussucht, nicht mehr wehrlos. Dank sozialer Netzwerke und im Fall von Drosten auch seiner großen Reichweite in klassischen Medien müssen sich Menschen nicht mehr allein darauf verlassen, dass die Bild ihre Position angemessen darstellt. Schließlich lässt sich jedes gelieferte Argument durch Verkürzung für jede These passend machen, das zeigt Bild immer wieder. Dass Betroffene in sozialen Netzwerken widersprechen können, ist nicht immer im Sinne der Wahrheitsfindung, denn auf diese Weise können auch seriöse Rechercheergebnisse ausgehebelt und Anfragen zu investigativen Recherchen vorzeitig publik werden. Aber dadurch werden auch weitere klassische Medien auf das Thema aufmerksam. Und vor allem, es macht die Objekte der Berichterstattung zu Subjekten und gibt ihnen eine Stimme, die einer öffentlichen Diskussion zuträglich sein kann. Zumal Christian Drosten nur reagiert hat, schließlich hat er mit der Bild-Methodik schon Erfahrung gesammelt. Schon vor ein paar Wochen stellte die Zeitung seine Forschungsergebnisse und Äußerungen falsch dar. Aus einer wissenschaftlich üblichen Diskussion konstruierte sie persönliche Konflikte zwischen den Forschern, wie sie es in der Politik macht. Womit die Bild im Übrigen nicht alleine war. Mit seiner öffentlichen Kritik noch vor Publikation des Artikels ist Drosten nun dem erwartbaren Spin wirkungsvoller begegnet als durch eine nachträgliche Distanzierung, denn schon die Anfrage offenbarte das Tendenziöse der Bild. Dass manche kritische Fragen derzeit nur von Bild gestellt würden, wie Chefredakteur Julian Reichelt behauptet, ist natürlich ein Witz. Denn die Debatte zwischen den wirklichen Fachleuten lief schon längst und Drosten hatte bereits Kritik angenommen, als sich die Bild als unqualifizierter Beobachter von der Seitenlinie einschaltete. Dass die Bild die Regeln der Wissenschaft nicht kennt, kann man ihr nur mit viel Wohlwollen nicht vorwerfen, dass sie aber die des Journalismus ignoriert schon. Gut, dass so etwas heute durch Äußerungen wie die von Drosten immer wieder deutlich wird.
Die Bild und Christian Drosten vom Witwenschütteln zum Virologenschütteln. Ein Kommentar von Stefan Fries. Tagesschau, Tatort und die abendlichen Corona-Sondersendungen, daran denkt man vielleicht zuerst, wenn man an die ARD denkt. Aber die Arbeitsgemeinschaft ist auch Kulturträger. Durch Partnerschaften der Sender mit Kulturorganisationen entstehen Konzerte, Ausstellungen, Lesungen und daraus dann Programm. Nur ist das alles anscheinend jenseits der Sendegebiete der neuen Anstalten schwerer zu finden als nötig. Also muss ein gemeinsames Angebot her. Seit letzter Woche gibt es eine Entscheidung dazu, zumindest zu den Umrissen. Mit dabei sind auch ZDF und Deutschlandradio, zu dem der Deutschlandfunk gehört. Dass es jetzt doch geklappt hat, nach anderthalb Jahren Diskussion, hat möglicherweise auch mit dem Rundfunkbeitrag zu tun. Darüber habe ich mit Tom Buro, dem Vorsitzenden der ARD und WDR-Intendanten, gesprochen. Aber erst einmal hat er erklärt, was das eigentlich genau werden soll, dieses gemeinsame Kulturangebot.
Nein, es handelt sich nicht um einen Sender, sondern um eine Art Portal, wo wir das bündeln, was wir an vielen, vielen Kulturpartnerschaften, Kulturangeboten und auch Kulturveranstaltungen haben. Das ist ja immens. Wir haben alleine über 1000 Kulturpartnerschaften zu bieten. Das macht im Augenblick jede Landesrundfunkanstalt für sich. Aber das sind ja alles Schätze und die wollen wir wirklich bundesweit ins Schaufenster stellen. Und dafür soll dann dieses Kulturportal sein. Das geht natürlich nicht ohne auch zusätzliche Anstrengungen zu machen und einige originäre Dinge dann auch dazu zu machen. Bei Reuter Festspiel ist jetzt vielleicht das falsche Beispiel, aber wenn ich jetzt Schleswig-Holstein Musikfestival oder der Ring der Nibelungen oder Beethoven-Jahr dieses Jahr, wenn da Dinge aufgeführt werden von unseren Rundfunkorchestern, dann kann man natürlich vielleicht mal über dialogische Formate mit dem Dirigenten nachdenken oder mit einzelnen Musikern. Also all solche Dinge sind möglich. Und das ist ein ungeheurer Schatz, den wir da zusammentragen.
5 Millionen Euro wird dieser Schatz im Jahr kosten. Ein Beitrag, für den die Sender ja zusammenlegen wollen. Das haben sie miteinander vereinbart in der letzten Woche. Wie ist das denn, diese 5 Millionen, dieser zusätzliche Beitrag mit der Forderung, dass die Öffentlich-Rechtlichen eigentlich mehr sparen sollen, zu vereinbaren?
Wie alles, was wir machen, geht das nur, indem wir umschichten. Wir hatten ja auch schon das große Angebot Funk als Kraftanstrengung gemacht, ohne ein Projekt anzumelden und dafür Bedarf anzumelden. Und diese Bündelung werden wir auch schaffen, ohne dass wir dafür einen Bedarf anmelden. Wir machen es quasi aus eigener Kraft.
Es gibt ja schon diese Mediatheken und Audiotheken, die gebaut wurden, um Angebote zu bündeln. Fürchten Sie da nicht eine Art von Kannibalisierung der bestehenden Angebote?
Es soll gerade im Gegenteil sein, sondern wir wollen die Audiothek und die Mediathek damit stärken. Denn es soll nicht irgendeine parallele Struktur aufgebaut werden, sondern wie ich gesagt habe, wir bündeln das, was wir an Schätzen haben. Und jetzt im Augenblick Landesrundfunkanstalt für Landesrundfunkanstalt gemacht wird und auch präsentiert wird, zum Teil dann in die Archive wandert. Das wollen wir präsentieren und damit gerade Mediathek und Audiothek stärken.
Jetzt fällt ja diese Entscheidung für das neue Kulturangebot zusammen mit der auch anstehenden Entscheidung für eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags von 17,50 auf 18,36. Zustimmen müssen die Länder aus Sachsen-Anhalt. Das ist nicht das einzige Bundesland, aber vor allen Dingen von dort kommt Widerstand und von dort kommt auch Post an die Intendanten der ARD. Eine Zustimmung wird in dieser Post auch ein bisschen von der Ansiedlung von Gemeinschaftseinrichtungen abhängig gemacht. Ist das der Grund, warum es jetzt diese Gemeinschaftseinrichtung Kulturangebot in Halle an der Saale geben soll?
Im Gegenteil. Laute politische Forderungen haben es uns eher schwerer gemacht. Also deshalb möchte ich auch betonen, wir sind schon seit 2019 dabei, uns sowohl um das Thema mehr Präsenz in den ostdeutschen Bundesländern zu kümmern, als auch mit dem Thema zu beschäftigen, wie können wir unsere Kulturveranstaltungen und das, was wir kulturell machen, mehr ins Schaufenster stellen. Beide Dinge sind schon länger im Gespräch bei uns und es besteht gar kein Zusammenhang. Den Zusammenhang auch nur anzudeuten, macht es eher schwerer. Ich würde sagen, es hätte vielleicht noch schneller klappen können, wenn es solche Äußerungen nicht gegeben hätte.
Ja, aber dann hätten Sie da auch noch ein paar Wochen abwarten können, bis die Länderparlamente abgestimmt haben. Dann wäre dieser Eindruck gar nicht erst entstanden.
Wir machen gar keine taktischen Überlegungen dabei, sondern wir beschäftigen uns mit dem, was sinnvoll ist und was wir auch für angemessen halten.
Ulrich Wilhelm, der Intendant des Bayerischen Rundfunks, der sieht ja eine Verknüpfung mit den Rundfunkbeiträgen und macht deswegen nicht mit. Warum ist es Ihnen, Herr Buro, nicht gelungen, als ARD-Vorsitzendem den BR mit ins Boot zu holen?
Nun, das muss jeder für sich entscheiden. Es gab auch früher schon mal 8:1 Entscheidungen. Das ist nicht das erste Mal. Wir respektieren alle, ich als Vorsitzender sowieso, aber auch alle in der ARD respektieren absolut Überlegungen von Ulrich Wilhelm und dem Bayerischen Rundfunk. Da gibt es also kein böses Blut. Die Frage ist ja auch, was ist die Rolle der Kultur? Die sieht mancher eben auch eher bei den Ländern und damit bei den Landesrundfunkanstalten angesiedelt. Aber wir sind der Meinung, dass jemand in Norddeutschland etwas, was in Thüringen oder im Rheingau stattfindet, genauso interessiert wie etwas, was in seiner Region stattfindet.
Auch die CDU-Fraktion in Magdeburg sieht ja einen solchen Zusammenhang, den auch Wilhelm da herstellt, zwischen dem Kulturangebot und der Beitragserhöhung. Markus Kurze, der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt, der hat uns gesagt, dass er nicht bei einem, so hat er gesagt, Kuhhandel mitmachen wolle. Das sei kein gutes Zeichen für unsere Demokratie.
Ja, ich habe die Äußerung noch gar nicht gehört. Ich kann nur sagen, wir haben uns entschlossen, erstens unsere Kultur zu bündeln und die ins Schaufenster zu stellen und zweitens etwas für Mitteldeutschland zu tun, Und wo das in Mitteldeutschland angesiedelt wird, das ist ja noch gar nicht klar. Jetzt muss der Mitteldeutsche Rundfunk klären, wo in seinem Sendegebiet das am besten angesiedelt wäre und Sinn macht.
Ich würde gerne noch mal kurz auf die Beitragserhöhung an sich, die jetzt ansteht, schauen. Auch aus den Landtagen in Sachsen und in Thüringen kommen ja skeptische Stimmen, was diese Erhöhung angeht. Es müssen ja alle Landesparlamente zustimmen. Was macht die ARD, wenn das nicht klappt?
Ich gehe davon aus, dass wir alle, Sie beim Deutschlandradio, wir bei der ARD, die Kolleginnen und Kollegen beim ZDF, dass wir alle jetzt gerade bewiesen haben und beweisen, dass wir mit großer Ernsthaftigkeit und mit angemessenem Fleiß und aber auch Bescheidenheit eine sehr konstruktive Rolle für die Gesellschaft einnehmen. Ich glaube, dass vieles, was in der Corona-Krise die Menschen bewegt hat, das für und wider die Abwägungen von medizinischen Aspekten, von politischen Aspekten, von Schutzmaßnahmen, dass das gar nicht möglich gewesen wäre, das demokratisch so transparent zu diskutieren ohne die öffentlich-rechtlichen Medien. Und ich glaube, dass das jedem klar werden wird im Laufe dieses Jahres auch, dass wir da einen wichtigen Dienst erweisen der Gesellschaft und dass der eben auch angemessen finanziert sein muss.
Die Öffentlich-Rechtlichen, also ARD, ZDF und auch das Deutschlandradio, Sie haben es erwähnt, sitzen da ja zusammen alle in einem Boot. Es gibt die rechtliche Möglichkeit, vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Das hat es ja auch schon mal gegeben. In den Nullerjahren hätten Sie da Sorge, dass das Verhältnis zwischen Sendern und Beitragszahlern unter Umständen dann noch mehr leidet?
Über solche Aspekte mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Wir sind jetzt mitten in einem schon lange erprobten und bewährten Verfahren. Das heißt, als nächstes müssen sich die Ministerpräsidenten zusammensetzen. Da steht die Unterzeichnung des Staatsvertrages an, der im März schon paraffiert wurde. Und dann sind die Parlamente dran. Alle anderen Sachen liegen vor. Das heißt, die KEF-Empfehlung liegt vor. Wir haben alles vorgelegt, was vorzulegen ist. Ich denke auch an den in Rekordzeit geschafften Finanzausgleich für die zwei kleinen Anstalten Saarland und Bremen. Also wir sind enorm reformfähig und reformwillig und haben auch bekundet, dass wir das auch weit über die kommende Beitragsperiode hinaus sein werden. Und insofern vertraue ich darauf, dass dieser bewährte Prozess, dieses bewährte Vorgehen jetzt auch dann zu einem guten Ende kommt. Da will ich nicht gleich irgendwie an Gerichte oder sonst irgendwas denken.
Der ARD-Vorsitzende Tom Buro zum Kulturangebot mit Sitz in Mitteldeutschland und zu den Diskussionen über die anstehende Erhöhung des Rundfunkbeitrags. So, und jetzt ein kleiner Schwenk ganz in den Westen der Republik.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Guten Tag, mein Name ist Udo Kaltz, ich bin Deschef von Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten. Unsere Schlagzeile morgen lautet: Flucht aus der Forensik endet auf Spielplatz in Aachen tödlich. Das Thema ist besonders wichtig für uns, weil sich der Vorfall mitten im Stadtzentrum abgespielt hat. Auf einem belebten Spielplatz hatte der 37-Jährige eine unbeteiligte Mutter als Geisel genommen, als er die Polizisten am Rande des Spielplatzes sah. Mit vorgehaltenen Waffen haben die Beamten nach Angaben der Staatsanwaltschaft den Mann mehrfach aufgefordert, von der Frau abzulassen. Als er dem nicht nachkam, hätten zwei Polizisten geschossen. Der Mann starb. Gegen die Beamten wird nicht wegen einer Straftat ermittelt.
Das Gewicht der Zeit heißt ein Roman von Jeremy Tiang. Ob das Buch selbst ein Schwergewicht ist, erfahren Sie nach den Nachrichten im Büchermarkt. Medias Res macht Schluss für heute. Übrigens können Sie über die DLF-Audiothek-App zeitunabhängig alles hören, was die drei Programme zu bieten haben und natürlich auch die Sendung Medias Res. Ich bin Bettina Schmieding und danke für Ihr Interesse.